ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Ich versuche mal, mein neu gewonnenes Wissen fehlerfrei anzubringen. Der Chemiker Peter Seeberger ist zu Gast in SWR 1. Leute, Sie sind Direktor des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Und dieses Institut beschäftigt sich mit Makromolekülen, kleinsten Teilchen, Tröpfchen. Sie nicken noch, das macht mir Mut. Ihre Forschung ist aber ja, finde ich, eher sowas fürs große Ganze. Da gehen wir im Einzelnen auch noch drauf ein. Was ist Ihr Antrieb als Chemiker?
Ich möchte die Welt eigentlich verbessern durch den Einsatz von Chemie und Technologie.
Das ist ein hehres Ziel.
Ja, ich denke, Forschung sollte nicht nur Selbstzweck sein. Ich denke, wir sollen an grundlegenden Themen frei arbeiten können. Aber wenn man wirkliche Durchbrüche macht in der Grundlagenforschung, dann führt es oft dazu, dass man neue Technologien entwickelt, die am Ende des Tages den Menschen wirklich helfen. Und ich weigere mich einfach, da aufzuhören, wo die Grundlagenforschung aufhört, sondern zu sagen, wenn wir wirklich neue Dinge erfinden, lass uns die auch anwenden und lass uns sehen, wie weit wir kommen können, um dann am Schluss bei Menschen anzukommen.
Ist das von Beginn an bei Ihnen so gewesen?
Ja. Also ich hätte mir auch vorstellen können, was anderes zu studieren. Archäologie zum Beispiel.
Oder auch
Wirtschaftswissenschaften vielleicht. Aber ich denke, eine Grundlage wie Chemie zu machen, die wirklich überall drin ist, gibt uns die Basis, um dann in ganz vielen Dingen erfolgreich arbeiten zu können.
Wie suchen Sie denn Ihre Aufgabenfelder sich eigentlich aus? Oder kommen die Themen zu Ihnen? Oder sind es Problemfelder, wo Sie sagen, ich möchte nach Lösungen forschen?
Also die große Grundlage für meine Forschung kam aus meiner Doktorarbeit. Mhm. Das ist die Forschung an Zuckern. Zucker ist der größte Biopolymer. Das heißt, die Bäume draußen bestehen zum größten Teil aus Zucker. Tierschalen sind Zucker. Im Meer, die Algen sind fast alles Zucker. Und das Themenfeld gibt es eben die großen Biopolymere, das ist die DNA, unser Erbgut. Dann gibt es die Eiweiße, es gibt die Zucker und von der Chemieseite waren die Themenfelder DNA als Erbgut und Eiweiße schon belegt gewesen und erforscht gewesen. Da gab es schon Nobelpreise vorher und dann dachte ich als Doktorand in den 90er Jahren, ach, Zucker hat noch keiner so richtig gemacht, da könnte ich drin forschen.
Also es war nicht, dass man es missversteht, dass es irgendwie die Resterampe nur noch war, sondern es war wahrscheinlich die größere Herausforderung.
Es war eine sehr große Herausforderung, die auch seit 100 Jahren beforscht wurde. Aber die großen Durchbrüche in anderen beiden Feldern haben dann eben viele Kolleginnen und Kollegen dahin gebracht zu sagen, lass uns an der Biologie arbeiten, da gibt es schon Werkzeuge. Und in der im Zuckerbereich gab es eben weniger Werkzeuge. Und da habe ich mir gesagt, wenn wir die Chemie hinkriegen können, dass wir die Moleküle sehr schnell nachbauen können, dann haben wir Werkzeuge, also im Grundsatz eigentlich ein Werkzeugmacher, ja. Und mit diesen Werkzeugen dann die Biologie und die Materialwissenschaften und andere Dinge zu befruchten. Und das hat natürlich jetzt 20 Jahre gedauert, ja, aber es hat eigentlich sehr gut funktioniert.
Aber Sie sind recht umtriebig so. Also so ein Job nur beim Max-Planck-Institut scheint zu wenig zu sein. Sie haben verschiedene Firmen gegründet, sind Gründungsdirektor eines Chemie-Großforschungszentrums. Sie können wahrscheinlich noch etliche Dinge mehr aufzählen, weil Sie so viele Dinge gleichzeitig interessieren?
Ich denke, man muss aufpassen, dass man sich überfordert. Aber ich denke, man muss seine Zeit einteilen. Man kann halt arbeiten, das kann ich glaube ich auch. Und wenn man ordentlich systematisch arbeitet, dann geht es auch nebeneinander. Und in all diesen Feldern war es mir mein Anliegen, am Schluss des Tages nicht nur diese Jobs zu haben, die Jobbeschreibung, sondern auch wirklich einen Unterschied zu machen. Und solange das gelingt, glaube ich, ist es noch okay.
Eine Sache interessiert uns dann hier vielleicht in Baden-Württemberg noch besonders. Eine berufliche Entscheidung Ihrerseits für Potsdam gegen Heidelberg. Wie kann das sein?
Ich war damals Professor an der ETH Zürich. Die Max-Planck-Gesellschaft hat mir ein hervorragendes Angebot gemacht. Und zwar für die Stelle als Direktor Max-Planck-Institut für Medizin in Heidelberg. Eine Traumstelle. Aber für mich war das so, dass es aus privaten Gründen Gründe gab, nach Berlin zu gehen. Und der Weg Zürich-Berlin ist relativ einfach, aber der Weg Heidelberg-Berlin ist nicht ganz so einfach. Und dann hat Max Planck gesagt, okay, wir würden dich trotzdem ganz gerne holen, wir bauen dir ein neues Gebäude in Potsdam und binden dich an das Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung an. Und das war natürlich ein herausragendes Angebot. Also ich bin total froh, dass ich bei Max Planck gelandet bin, leider nicht in Heidelberg. Aber in Potsdam auch gut.
Es wären's Leute mit dem Chemiker Peter Seeberger. Wie kann ich mir Ihre tägliche Arbeit vorstellen? Im Kittel, im Labor, hinterm Schreibtisch, im Institut, daheim, Homeoffice oder ständig unterwegs?
Seit 21 Jahren nicht mehr im Kittel. Letztes Experiment habe ich, glaube ich, 2001 gemacht. Im Institut, wann immer es möglich ist. im Homeoffice, wenn es geht, überhaupt nicht. Und idealerweise in der Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen am Institut oder auch mit Forschern weltweit. Das ist der Spagat, den wir erfahren. Wir bilden ja junge Leute aus, Doktorandinnen und Doktoranden, Postdocs, die mit uns arbeiten. Und wie immer im Leben, es muss einfach der persönliche Austausch stattfinden. Und je mehr Zeit wir in diese jungen Leute investieren, desto mehr kommen wir am Schluss des Tages raus. Das heißt aber auch für Leute wie mich, die, wie Sie vorhin schon gesagt haben, verschiedene Jobs haben. Wir müssen das Institut am Laufen halten, wir müssen auch Verwaltung machen. Macht dann typischerweise den Chemikern und Chemikern weniger Spaß. Das muss auch ordentlich gemacht werden. Das frisst auch Zeit. Aber die Idee ist eigentlich, so viel wie möglich Zeit noch für die Forschung aufzubringen, um ins Gespräch zu gehen. Welche Experimente machen wir als nächstes? Wo soll die Reise hingehen? Was passiert auch jobtechnisch für die Person? Was sind die nächsten Stationen? Ich habe es bisher geschafft, 71 Professorinnen und Professoren aus meiner Abteilung rauszukriegen. Das geht eben auch nur, wenn sie Leute mentoren, also mit denen wirklich arbeiten. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir sehen. Und wir müssen natürlich im internationalen Austausch bleiben mit den Kolleginnen und Kollegen weltweit. Das heißt, es ist eine sehr hohe Reisetätigkeit. Das ist jetzt nach Corona etwas weniger geworden, zum Glück. Und das andere, in den Jobs als Leiter eines neuen Großforschungszentrums, es geht eben auch darum, mit der Allgemeinheit, mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten, aber auch mit der Politik, sei es in Berlin oder sei es in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Der Nachwuchs ist Ihnen besonders wichtig, haben Sie gerade schon angesprochen, weil Sie sagen, das ist so das Größte, was man weitergeben kann?
Ja, auch deswegen. Sie müssen sich meinen Job vorstellen, ist ähnlich wie der vielleicht vom Nationaltrainer, vom Nagelsmann. Ja, ich muss schauen, dass ich die besten Leute ins Labor bringe. Die besten Leute kommen von überall her. Meine Konkurrenz kommt jetzt nicht aus vielleicht München oder Stuttgart, sondern meine Konkurrenz ist in Oxford und MIT und Tokio. Das heißt, wir müssen attraktive Angebote machen, um die besten Leute zu uns zu bringen. Wenn Leute da sind, müssen wir dafür sorgen, dass die wirklich gute Arbeitsmöglichkeiten haben, dass dann auch idealerweise, wenn es gut läuft, gute Resultate rauskommen und die veröffentlicht werden können. Und diese Leute gehen dann zurück, ihre Heimatländer möglicherweise, bleiben zum Teil in Deutschland, machen Karrieren und das spricht sich dann rum, dass andere junge Leute sagen, Mensch, das ist ein guter Arbeitsplatz bei Max Planck, da möchten wir auch hingehen. Und wenn das erstmal geschafft ist, diese Marke auszubauen, dann bekommen mehr Leute.
Und über den Zeitraum, über den Sie das schon machen, wie ist da so die Entwicklung? Haben Sie noch eine gute Auswahl an Personal, an Menschen?
Ja, ich mache jetzt den Job als Professor seit 26 Jahren. Ich habe am MIT angefangen, war die ersten 7 Jahre am MIT, dann ETH Zürich, dann seit 16 Jahren Max Planck. Wir dürfen uns in der Spitze überhaupt nicht beschweren. Wir haben wirklich eine extreme Vielzahl wirklich tolle Leute. Ich kann von den Bewerberinnen und Bewerbern vielleicht unter 1% nehmen. Das heißt, wir haben wirklich die Qual der Wahl und haben zum allergrößten Teil wirklich tolle Leute. Ich glaube, in den Spitzeninstituten haben wir das Problem nie. Das zeigt sich dann vielleicht eher in Institutionen, die auch an weniger attraktiven Orten gelegen sind. Da haben wir einen großen Vorteil. Berlin-Potsdam ist eben als Hauptstadtregion auch sehr, sehr attraktiv. Und bei Max Planck muss man sagen, der Name Max Planck zieht natürlich auch. Wenn man selber Forschung macht, die ab und zu mal gut publiziert werden kann und auch mal zu Dingen führt, die dann angewandt werden können, dann haben wir eigentlich das Leichte, die guten Leute zu kriegen.
Wenn man über Sie liest, dann liest man Formulierungen wie einer der herausragendsten Chemiker in Deutschland. Das ist wahrscheinlich nichts, mit dem Sie sich vorstellen würden. Dann sieht man auch, dass Sie zu den 10 besten Medizinmännern, wie es heißt, ernannt wurden. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her, aber das ist ja egal. Ich hätte eher Medizinmacher passender gefunden, weil ich das Gefühl habe, die Medikamentenforschung, die hat es Ihnen besonders angetan.
Ja, das ist richtig. Also ich möchte am Ende des Tages, wenn wir das Leben von Menschen retten können oder Erkrankungen verhindern können, das ist der Idealfall, dann wäre ich sehr zufrieden. Das ist eigentlich mein Antrieb, zu sagen, am Ende meiner Karriere dann, wir haben es geschafft, dass wir ein oder mehrere Impfstoffe in die Impfprogramme bringen, das wäre für uns toll.
Jährlich stecken sich geschätzt 300 Millionen Menschen mit Malaria an und mehr als 600.000 sterben daran. Der Chemiker Peter Seeberger ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Waren diese Zahlen für Sie so ein Auslöser, dass Sie auf dem Feld aktiv wurden?
Im Nachhinein würde ich natürlich sagen, auf jeden Fall, das haben wir gewusst. Aber ganz ehrlich gesagt, uns ging es eigentlich damals nicht darum, Malaria-Medikamente herzustellen. Das ist durch Zufall passiert. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir ein Elektron umkehren können. Das ist für die meisten Hörer vielleicht völlig egal. Uns ging es darum, Oxidanzmittel herzustellen, die in der Chemieindustrie eingesetzt werden, die aber grün sind. Und den Sauerstoff, den wir einatmen, der hat eben 2 Elektronen in einer gewissen Art und Weise. Und wenn wir eins umdrehen durch den Einsatz von Licht, dann wird dieser Sauerstoff sehr reaktiv und kann in der Chemie eingesetzt werden. Und das wollen wir eigentlich machen. Und dann stellt sich eben raus im Nachgang, dass die Natur in Pflanzen, im Beifuß, einen ganz ähnlichen Mechanismus nutzt, indem über das Chlorophyll, den grünen Farbstoff, die Energie des Lichtes genutzt wird. Sauerstoff, der da ist, wird eben aktiviert und dieser aktivierte Sauerstoff führt dann dazu, dass ein Molekül in diesem Beifuß hergestellt wird, das Artemisinin. Und dieses Artemisinin ist momentan der wichtigste Malaria-Wirkstoff. Ich bin also total durch Zufall in die Forschung mit Malaria-Medikamenten eingetreten.
Wie kann ich mir den Zufall vorstellen, dass man sozusagen an einem ganz anderen Thema forscht und dann aber man auf die Idee kommt, Moment, das ist anders zu nutzen?
Ja, es kommt auch wieder auf Kommunikation drauf an. Ich habe das damals vorgestellt auf einer Konferenz in Riga. Das ist eine wichtige Konferenz in unserem Bereich gewesen. Und dann kamen Forscher auf mich zu, die sagten, Mensch, wir haben gerade einen Haufen Geld von Gates bekommen, von der Gates-Stiftung, um zu versuchen, diesen Malaria-Wirkstoff Artemisinin herzustellen. Und zwar nicht so wie bisher durch Extraktion aus Pflanzenmaterial, sondern durch Nutzung von genetisch modifizierter Hefe und dann darauf basierend eben Photochemie. Photochemie heißt Chemie mit Licht. Mhm. Das muss ich vorstellen, die haben große Reaktoren genommen, das heißt wie große Wannen, Kessel, 3500 Liter, und haben dann diese großen Wannen mit Licht bestrahlt. Das Problem ist, dass das Licht nicht sehr tief eindringt in diese Kessel. Deswegen haben sie nur schlechten Umsatz gehabt und schlechte Ausbeuten. Das hat nicht gut funktioniert. Mhm. Und unsere geniale Idee war jetzt zu sagen, okay, wir nehmen einen dünnen, durchsichtigen Schlauch mit 0,5 cm Durchmesser, den wickeln wir um die Lampe rum, dann kommt das Licht überall hin und dann haben wir sehr schnelle Reaktionen. Und genau das hat funktioniert. Das heißt, der Trick, wegzugehen vom großen Kessel hin zu einem Schlauch, hat es möglich gemacht und dadurch kommen diese Reaktionen, also ausgehend von dem Pflanzenabfallmaterial hin zum Malaria-Wirkstoff, sehr, sehr effizient und sehr, sehr schnell machen.
Der Malaria-Wirkstoff Artemisinin, der braucht in der Natur 3 Wochen und Sie brauchen 15 Minuten?
Ja, also das ist etwas effizienter, aber das Licht ist natürlich auch deutlich leichter reinzukriegen in einen durchsichtigen Schlauch als bei der Pflanze. Und bei der Pflanze kommt vielleicht nicht ganz so stark darauf an, wie lange es dauert, herzustellen.
Okay, was passiert nach der Forschung?
Ja, typischerweise publizieren wir dann und dann könnten wir eigentlich zum nächsten Thema gehen. Aber in dem Fall, wenn wir wissen, dass jedes Jahr 600.000 Menschen umkommen, hauptsächlich kleine Kinder unter 5 Jahren, hauptsächlich im globalen Süden, dann müssen wir eigentlich doch denken, lass uns das doch umsetzen. Und wir haben uns dann bemüht zu sagen, wir möchten diesen Prozess, den wir entwickelt haben, zum Einsatz bringen vor Ort. Denn auch heute noch sind die Hälfte all dieser Malaria-Wirkstoffe, die verkauft werden in Afrika, gefälscht. Warum gefälscht? Weil das Malaria-Medikament sehr schwer ist, eine Herstellung herzustellen. Das heißt, man baut diesen Beifuß an in Vietnam oder China, extrahiert das Ausgangsmaterial, dann kommen 2 chemische Schritte, die typischerweise in Indien und China durchgeführt werden, dann geht es zu großen Pharmafirmen. Das heißt, das Insgesamtprodukt wird am Ende des Tages relativ teuer. Was wir eigentlich vorhatten, war zu sagen, lass uns doch den Prozess, den sehr billigen Prozess, den wir entwickelt haben, umsetzen, mit dem Ziel jetzt nicht mehr Geld zu verdienen am Ende des Tages, sondern idealerweise die kostengünstigen Malaria-Medikamente für die Leute, die in Not sind, einzusetzen. Ich muss leider sagen, dass uns das nicht gelungen ist.
Wie bitter ist das?
Das ist bitter, weil wir wissen, dass eigentlich die 600.000 Leute, die heute sterben, eigentlich nicht sterben müssten.
Es war uns Leute, Gast Peter Seeberger hat mit seiner Forschung geholfen, ein Medikament gegen die gefährliche Malaria-Erkrankung herzustellen und das auch noch nachhaltig und preisgünstig. Mehr kann man ja eigentlich gar nicht verlangen. Und für die Produktion und den Vertrieb haben Sie dann ein eigenes Unternehmen gegründet, weil Sie es in den eigenen Händen haben wollten oder weil Sie gemerkt haben, es springt sonst keiner drauf an?
Es ist keiner drauf angesprungen. Also ich wollte eigentlich nie Firmen gründen. Die Firmen, die ich gegründet habe, war immer aus der Not herausgeboren.
Das ging in Ihrem Leben nicht gut auf.
Ja gut, jetzt haben wir 10-mal den Fehler gemacht, das doch zu tun. Aber ich denke, wenn man wirklich innovativ unterwegs ist, dann ist es oftmals extrem riskant. Und dafür Firmen zu finden, die sagen, okay, wir gehen das extreme Risiko ein, das ist sehr, sehr schwierig. Dann ist es oftmals leichter, wenn sie sagen, okay, wir gründen eine kleine Firma, bringen da Investoren rein und versuchen dann sukzessive das aufzubauen. Die Firmen im Bereich des Artemisinin-Medikaments, da war es besonders schwierig. Malaria stellt sich als eine wirklich große Herausforderung dar. Es gibt da, wie gesagt, auch Medikamente und was dann bei den Firmen passiert sind, die inzwischen jetzt in den USA sind, da haben wir eben gesehen, dass Artemisinin nicht nur gegen Malaria gut funktioniert, sondern auch gegen andere Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs. Da gab es einen deutschen Kollegen, Professor Effert aus Mainz, der hatte vor über 20 Jahren bereits beschrieben, dass es Artemisinin da wirksam sein könnte. Und wir konnten jetzt zeigen, in einer klinischen Phase 1-Studie, das ist eine Verträglichkeitsstudie bei Menschen, bei Frauen mit Eierstockkrebs, dass da durchaus sehr interessante Ergebnisse gibt. Das heißt, wir testen dieses Medikament momentan jetzt in einer klinischen Studie Phase 2 auf Wirksamkeit im Prostatakrebs. Warum Prostatakrebs? Beim Prostatakrebs gibt es den PSA-Wert, den kann man messen. Das ist dann leichter zu messen, als wenn Sie nur sagen, Person stirbt oder Person stirbt nicht. Also es gibt jetzt Hoffnung, dieses Malaria-Medikament für andere Erkrankungen einzusetzen. Und das wird jetzt momentan getestet.
Aber das macht Ihre Forschung ja dann noch wichtiger. Und erklären Sie es mir, warum springt denn dann da keiner drauf an? Weil ist dann der Punkt preisgünstig für Unternehmen schon schwierig?
Nee, ich glaube, es hat mit preisgünstig nichts zu tun. Es hat oftmals auch mit der Patentsituation zu tun. Artemisinin oder seine Derivate, also seine Abkömmlinge, sind ja bereits im Markt. Das heißt, sie können da im Bereich Malaria nichts mehr patentieren. Das heißt, eine Firma, die da sehr viel Entwicklungsarbeit reinsteckt, hat eigentlich keine Chance, ihre Investition wieder zurückzubekommen. Ich glaube, für Malaria wäre es sicherlich sinnvoller, wenn sich ein Staat wie Deutschland sagt, okay, unsere Entwicklungshilfe wird darin bestehen, dass wir uns einsetzen, zu investieren, um danach Menschen im globalen Süden zum Beispiel kostengünstigere Malaria-Medikamente zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das rein privatwirtschaftlich zu machen, wird sehr schwierig sein. Im Bereich Krebs ist es dann leichter, weil sie sagen können, okay, da gibt es einen wirklichen Markt, nicht nur in Deutschland, auch anderweitig. Und ich glaube, langfristig werden wir auch preisgünstigere Krebsmedikamente brauchen. Denn wenn Sie heute schauen, dass es die neu entwickelten Medikamente, die es jetzt gibt, oftmals Preise aufrufen im Bereich von 100.000 Euro und mehr, dann ist es eine Frage, wer kann sich das noch leisten? Wir können es in Deutschland tun, in den USA noch in Teilen, aber auch nicht mehr überall. Und wenn wir jetzt überlegen, dass der globale Süden eben auch Krebsmedikamente dann brauchen wird, dann wird es auch darum gehen, lasst uns doch bitte auch bezahlbare Krebsmedikamente entwickeln.
Haben Sie die Hoffnung, dass das in Sachen Krebs besser angenommen wird als in Sachen Malaria dann?
Ich denke, die Chance besteht, weil Malaria natürlich vorwiegend in Ländern des globalen Südens, in ärmeren Ländern ist. Und bei Krebs kann man sich dann Geschäftsmodelle vorstellen, wo das eben ausbalanciert wird, dass es unterschiedliche Preisgestaltungen gibt in entwickelten Ländern gegenüber Ländern des globalen Südens.
Aber das lässt ja dann schon wieder so eine klassische These zu, in den reichen Ländern, da wird es angenommen, da ist die Hilfe möglich, aber in den Armen eben nicht.
Ja, ich denke, das ist eine wirtschaftliche Tatsache, dass die Entwicklung eines Impfstoffs oder Wirkstoffs heute ungefähr 1 bis 1,2 Milliarden kostet in der Herstellung und Entwicklung. Und das Geld muss eingespielt werden. Und wenn dieses Geld nicht eingespielt wird, dann wird keiner Privatgeld einsetzen, um Dinge zu entwickeln. Als Gesellschaft können wir uns überlegen, ist das die beste Methode, mit der wir es machen können. Was wir auch wissen, ist, dass im Sozialismus auch keine Medikamente entwickelt wurden. Das heißt also, wir müssen uns irgendwann als Gesellschaft überlegen, was ist uns wichtig und wie wollen wir da vorgehen. Das ist Krebs ein Teil, das sind alles andere Teil. Ich denke, es geht auch um Antibiotika. Und das sind alles Dinge, über die wir uns mal Gedanken machen müssen. Wie wollen wir in Zukunft Medikamente herstellen und wie wollen wir die auch zugänglich machen für verschiedene Leute.
SWR1 Leute, Gast Peter Seeberger im Kampf gegen Malaria, haben wir hier schon besprochen. Jetzt geht's um Pneumokokken und um Krankenhauskeime und da hilft Zucker, nämlich wie?
Die ganzen Krankenhauskeime wie auch andere Bakterien sind von einer Schicht von Zuckern umgeben. Das heißt, unsere Zellwände des Menschen sind von einem Glykokalyx umgeben. Glykokalyx ist eigentlich so ein Pelz aus Zuckern. Nicht jetzt einzelnen Zucker, wie wir den in Tee oder Kaffee geben, sondern komplexe, langkettige Moleküle, Biopolymere, wenn Sie so wollen. Und diese Zucker auf der Oberfläche unserer eigenen Zellen unterscheiden sich grundlegend von den Zuckern auf der Oberfläche der Bakterien. Übrigens, Krebszellen unterscheiden sich von gesunden menschlichen Zellen. Das nur so nebenbei.
Ja.
Das heißt aber, wenn ich dem menschlichen Immunsystem zeigen kann, schau, wenn du den bestimmten Zucker siehst, der auf der Oberfläche von einem Erreger ist, dann nimmst du eine Immunantwort und bekämpfst diesen Erreger, dann habe ich eine Chance zu impfen. Das heißt, ich muss irgendwie dem menschlichen Immunsystem diesen Zucker anbieten. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Es gibt heute 3 Impfstoffe auf dem Markt, gegen Pneumokokken zum Beispiel. Der macht ungefähr 7 Milliarden Umsatz pro Jahr, hat wirklich ganz vielen Menschen das Leben gerettet. Aber da war die Idee zu sagen, lass uns die Bakterien züchten, lass uns die Zucker von der Oberfläche der Bakterien isolieren und lass uns diese als Impfstoff einsetzen. Und das geht auch, ist aber extrem aufwendig. Konzeptionell ganz einfach, aber praktisch extrem aufwendig. Die Herstellung des Impfstoffs dauert 1,5 Jahre. Ist extrem teuer. Und mein Ansatz als Chemiker ist ein völlig anderer. Ich sage, lass uns die Zucker, die auf der Zelloberfläche der Erreger vorkommen, chemisch nachbauen. Sie müssen sich das vorstellen wie Lego. Wir haben einzelne Bausteine von Zucker, die fügen wir jetzt zusammen. Und dann ist die Frage, wie lange muss der Zucker sein, damit wir am Ende des Tages eine Immunantwort bekommen.
Ja.
Und die Antwort ist typischerweise so zwischen 4 und 7 Bausteine. Das heißt, ich baue diesen Zucker nach und diesen Zucker gebe ich dann dem Menschen. Der Mensch, das Immunsystem des Menschen, ja, macht eine Immunantwort. Das heißt, sie bauen Antikörper und diese Antikörper erkennen diesen chemisch hergestellten Zucker, aber auch den Zucker, der auf Bakterien sitzt. Und damit habe ich den Menschen gezeigt, schau, dein Immunsystem erkennt jetzt die Zucker auf der Bakterienoberfläche und damit haben sie Impfstoff.
Zucker kann eine Menge.
Zucker kann ganz viele Sachen. War ganz wichtig auch für Sie ganz früh in Ihrem Leben, denn eine Interaktion zwischen Spermium und Eizelle, das ist auch eine Interaktion zwischen Zucker und Eiweiß.
Habe ich auch schon in der Vorbereitung gelernt. Und Sie sind auch nicht der Einzige, der weltweit logischerweise mit Zucker, an Zucker forscht. In den USA geht es um den Kampf gegen Multiple Sklerose. Wie kann ich mir da eigentlich unter Wissenschaftlern den Austausch vorstellen, dass man sich einerseits vielleicht nicht in die Quere kommt, doppelt und dreifach forscht, aber der andere auch weiß, wo die Kolleginnen und Kollegen dran sind?
Der Austausch findet auf allen Ebenen statt. Das heißt, die Leute, die sich ausbilden lassen, Studierende, Doktorandinnen, Doktoranden, die gehen zu verschiedenen Laboren. Und oft bei uns, Max Planck zum Beispiel, 75% der Mitarbeitenden sind nicht deutsch. Die bleiben oftmals in Deutschland nachher, viele gehen auch in die Heimatländer zurück, aber auch Deutsche gehen ins Ausland. Ich selber war 13 Jahre in den USA gewesen und das ist ganz normal. Das ist der eine Teil des Austauschs. Der andere sind Konferenzen. Kann man natürlich fragen, was macht denn Sinn, müssen wir uns alle wirklich irgendwo auf der Welt treffen? Ja, dieser Austausch ist extrem wichtig und das heißt, die Leute zeigen auf diesen Kongressen, an was forschen wir, was machen wir und idealerweise sagen sie auch, was nicht funktioniert hat. Denn dann können wir in den Austausch kommen, Mensch, vielleicht hat eine andere Person die Idee. Weil ich muss ja nicht glauben, dass ich immer alle Lösungen habe. Ich habe vielleicht interessante Fragestellungen, aber idealerweise ist in der Wissenschaft der Austausch da, dass wir gemeinsam an Dingen arbeiten. Natürlich gibt es da auch Egos, natürlich gibt es da auch, ich will mal sagen, Wettbewerb, wer kommt zum gewissen Ziel als erstes. Aber ich habe immer versucht, an Dingen zu arbeiten, wo ich weiß, sie sind so schwierig, dass die meisten mir die Finger weglassen. Und zweitens ist es dann auch so, dass ich nicht sofort gleich publizieren muss. Und Publikation ist bei uns das Ultimative, dass das eben berichtet wird. Aber ich sage immer, ich möchte an Dingen arbeiten, wo ich weiß, dass es meiner Konkurrenz noch viel länger dauern würde als mir, bis dahin zu kommen. Und ich denke eigentlich auch, wenn man bei Max Planck arbeitet, wo man wirklich durch den deutschen Steuerzahler tollste Möglichkeiten haben, dann sollten wir eigentlich die wirklich schwierigsten Probleme angehen. Wenn wir Probleme angehen, die auch andere Leute machen können, die eben nicht so privilegiert sind wie wir, an so tollen Forschungsinstitutionen arbeiten, dann denke ich, wäre das falsch. Das heißt, wir sollten wirklich die ganz harten Nüsse knacken.
Aber ich nehme einen Punkt auf, den Sie gerade erwähnt haben. Man geht ja lieber mit einer Erfolgsmeldung nach vorne. Aber die Misserfolge auch weiterzugeben, kann ja auch hilfreich sein.
Es kann ja auch helfen, weniger Zeit zu verschwenden. Weil wir müssen ja vorstellen, es arbeiten weltweit Leute an diesen Dingen. Und wenn wir sagen, wir haben das und das probiert und das waren unsere Ergebnisse, hat vielleicht eine andere Person ganz woanders, in Japan, Korea, Amerika, eine Idee und sagt, aha, ihr habt hier vielleicht das nicht ganz richtig gemacht, wir machen das mal so, probieren es mal anders und dann könnte es ja auch zum Erfolg führen. Und da muss man natürlich sagen, ist auch die neue Zeit jetzt mit den Möglichkeiten der Online-Publikation eine Riesenchance, dass eben auch beginnt, mal negative Resultate zu zeigen. Es ist natürlich so, dass wir uns schon über positive Resultate freuen und das zeigen möchten, aber es wäre natürlich völlig falsch zu glauben, dass Forscherinnen und Forscher wie wir immer nur Erfolge haben. Der Normalfall bei uns, dass 90 bis 95% aller Dinge, die wir tun, nicht funktionieren. Und wenn wir eine Sache lernen als Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler ist, wir müssen extrem tolerant gegenüber Frust sein. Wer das nicht abkann, der ist bei uns wirklich falsch. Und das heißt, auch Leute, die naturwissenschaftliche Ausbildung durchlaufen, sind oftmals auch später im Leben in Managementpositionen ganz gut aufgehoben, weil sie eben wissen, mit Frust umzugehen.
Zucker gegen Krankenhauskeime, das ist das Rezept unseres SWR1-Leute-Gastes, dem Chemiker Peter Seeberger. Sollen wir Krankenhauskeime mal grundsätzlich erklären, also Sie dann bitte, womit haben wir es da zu tun?
Es sind verschiedenste Bakterien, die wir halt meist in Krankenhäusern antreffen, deswegen, weil wir dort viele Leute haben, die krank sind, die oftmals auch ein schwaches Immunsystem haben, die alt sind und deswegen das Immunsystem sich auch geschwächt hat und dass diese Keime sich dort eben besonders gut entwickeln. Das sind verschiedenste Arten von Bakterien, inzwischen auch vermehrt Pilze, die auch extrem unangenehm sein können, die auch Biofilme bilden können, das heißt Überzüge auf Implantaten zum Beispiel, aber auch in den Krankenhäusern selbst, die kommen immer mehr vor. Und man geht heute davon aus, in Schätzungen, dass im Jahr 2050 die Hälfte der Menschen an diesen resistenten Krankenhauskeimen sterben könnten. Das ist natürlich ein sehr ja,
ziemliches Horrorszenario.
Horrorszenario. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Das heißt auch, dass wir uns jetzt Gedanken machen müssen, wie können wir bestens vorbeugen, sei es durch ja, Hygiene, aber auch durch Impfstoffe und natürlich auch, wie können wir sicherstellen, dass auch dann noch gute Antibiotika verfügbar sind, die eben gegen diese Krankenhauskeime eingesetzt werden können.
Sie haben eben gesagt, die man meist in Krankenhäusern oder Kliniken antrifft, aber die haben es auch schon nach draußen geschafft, logischerweise.
Ja, es ist einfach so, dass es überall mit so Bakterien gibt und Erreger und wir können infiziert werden. Das sollten wir uns immer auch klar machen, dass extrem viele Menschen früher an Bakterien gestorben sind. Tuberkulose, heute kein Thema mehr. Wir haben einfach wahnsinnig viel geschafft mit der pharmazeutischen Industrie, die auch oftmals verteufelt wird. Aber durch Hygiene und durch pharmazeutische Industrie haben wir es geschafft, dass Menschen einfach heute deutlich länger und deutlich gesünder leben können.
Ich stelle es mir doch aber auch so vor, dass sich Krankenhauskeime entwickeln und da dann halt immer hinterher zu bleiben und dass die Forschung sozusagen, ist das ein Wettlauf?
Ich denke bei Antibiotika ja. Bei den Impfstoffen war es bisher halt so, dass es die Impfstoffherstellung extrem schwierig war, extrem langwierig und mal früher gesagt, na gut, bei den Impfstoffen kann man kein Geld verdienen. Und wenn wir dieses Geld, das wir brauchen, um diese Impfstoffe zu entwickeln, nicht mehr einspielen können, dann machen wir da nichts. Für die Gesellschaft sind Impfstoffe die günstigste Methode, wie man sich vor diesen Erregern schützen kann. Aber Firmen waren da immer sehr, sehr vorsichtig zu investieren. Das hat sich dann geändert, als der erste zuckerbasierte Impfstoff, nicht von uns, von anderen, aus Isolation kam, der im Jahr bis zu 7 Milliarden Euro einspielt. Das heißt, dieser wirtschaftliche Aspekt darf nicht unterschätzt werden. In dem Moment, wo Geld verdient werden kann, finden wir Firmen, die Dinge auch entwickeln. Und es ist auch klar, wir können Impfstoffe nicht alleine an Universitäten oder an Forschungsinstitutionen entwickeln. Es muss immer die Industrie mit dabei sein.
Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, wenn Sie, spielen wir eine Szene durch, in der Kneipe sitzen bei einem Bier und lernen neue Leute kennen und Sie sagen, Sie entwickeln Impfstoffe. Jetzt haben wir alle die Pandemie im Kreuz und sind da vielleicht so ein bisschen gebrandmarkt. Wie sehr zucken die neuen Bekanntschaften zusammen beim Thema Impfstoff?
Ja, Impfstoff ist natürlich ein Thema, von dem die meisten Leute natürlich wissen, ohne Impfstoff ging es nicht. Impfstoffe sind extrem wichtig. Ich muss dazu sagen, die Entwicklung von Impfstoffen dauert typischerweise 15 Jahre. Es wird extrem tief beforscht. Während der Pandemie war natürlich der Druck extrem hoch, auch schnell zu Impfstoffen zu kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie Probleme. Die meisten Leute verstehen schon, was wir tun, warum wir es tun. Und das, was in der Pandemie passiert ist, da war natürlich die ganze Gesellschaft ein bisschen nervös gewesen. Das erleben wir im Tagesgebrauch eigentlich nicht.
Sie sagen 15 Jahre, der Druck war dann der zeitliche alleine schon mit der Pandemie relativ groß, ohne dass Sie jetzt ein Zeugnis ausstellen müssen. Aber dann hat es doch, klar wird es immer Stimmen geben, die sagen, bei mir hat es überhaupt nicht gut ausgesehen und in meiner Familie. Da waren wir ja zum Erfolg gezwungen, mehr oder weniger.
Ja, also ich kann zu den viralen Impfstoffen nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass extrem viel Vorleistung gemacht wurde durch Firmen wie BioNTech und andere, die diese Plattformen entwickelt hatten. Und das ist andere. Ohne die Grundlagenforschung in die Plattformen hätten wir es niemals geschafft, so schnell Impfstoff herzukriegen. Das heißt, wir können also wirklich dankbar sein, dass die Grundlagenforschung in Deutschland sehr stark unterstützt wird, auch vom Staat, durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, durch andere. Und deswegen hatten wir am Beginn der Pandemie die Möglichkeit, diese mRNA-Impfstoffe überhaupt einsetzen zu können. Dann ist es halt relativ schnell in die Klinik gegangen und da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Ich habe da keine Meinung dazu, ich bin da nicht tief genug drin. Aber wichtig ist immer zu verstehen, wir müssen grundsätzlich an Plattformen arbeiten, auch an der Entwicklung von Antibiotika zum Beispiel, dass wenn es eben soweit kommt, man dann relativ schnell was zum Einsatz bringen kann.
Was hat der Chemielehrer von SWR1 Leutegast Peter Seeberger wohl besser oder anders gemacht als meine Chemielehrerin, die ich hatte? Mich hat das Fach in der Schule nämlich nicht so gepackt. Wie war es bei Ihnen?
Ich hatte großes Glück, dass ich in der 8., 9. Klasse einen ganz tollen Chemielehrer hatte. Und ich hatte eigentlich mal überlegt, vielleicht Archäologie zu studieren oder sowas in die Richtung. Aber der hat mich überzeugt, nein, Peter, du musst Chemieleistungskurs machen. Hat mich auch überzeugt, das zu machen. Chemieleistungskurs fand ich toll. Ich habe gern experimentiert. Das kann man auch machen und ich hatte ja großes Glück. Ich weiß auch, dass das nicht immer so ist. Wir haben ganz tolle Chemielehrer und Chemielehrer. Wir haben auch welche, die vielleicht nicht so toll sind wie in jedem Beruf. Und was ich erzähle, gerade bei kleineren Kindern, die machen gerne Experimente und Chemie ist halt oft doch auch, wenn es kracht und stinkt und raucht. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, Leute so reinzukriegen, aber ich denke, man muss relativ frühzeitig anfangen, Kindern die Angst vor der Chemie zu nehmen. Denn Chemie hat eine ganz eigene Sprache, sei es die Begriffe, über die wir reden, aber auch die Formelsprache. Das ist eigentlich wie eine Fremdsprache. Und das ist für viele Leute, wenn sie den Anfang mal verpasst haben, nicht mehr möglich einzusteigen. Und deswegen ist für uns doch oftmals so, dass wenn wir im Bekanntenkreis oder im Flugzeug unterwegs sind, man sagt, man ist Chemiker, dann schauen Leute ein bisschen komisch und pikiert und denken, mein Gott, ich habe das nie verstanden. Aber wenn man es den Leuten, glaube ich, richtig rüberbringt, dann kann es manchen auch Spaß machen. Muss ja nicht alles Spaß machen, ja. Aber manchen kann es Spaß machen und ich verstehe dann auch, dass man mit Chemie eine unglaubliche Möglichkeit hat, neue Dinge zu schaffen, die es vorher nicht gab. Und diese neuen Dinge können neue Materialien sein. Das können Impfstoffe oder Wirkstoffe sein, wie in meinem Fall. Aber es können ganz viele verschiedene Sachen sein. Und wir müssen uns immer klar machen, der Wohlstand in Deutschland beruht zu einem ganz großen Teil auf einer ganz starken Chemie- und Pharmaindustrie. Und ohne der wären wir nicht da heute als Land, wo wir heute sind.
Und ich wollte auch gar nicht den schwarzen Peter an die Lehrerschaft schieben, weil ich glaube, das liegt am Zusammenspiel zwischen offenen Schülerinnen und Schülern und guten Lehrern, die das Thema halt auch vermitteln können. Ist Chemie eigentlich eher eine Männersache?
War früher sicherlich so wie die meisten Sachen. Wenn ich heute mein Labor anschaue, dann sind bei uns die Doktorandinnen und Doktoranden und Postdocs 50% Männer, 50% Frauen. Also ich glaube, das ist inzwischen sehr, sehr gleich verteilt. Inzwischen gibt es auch sehr viele Kolleginnen, die Lehrstühle haben und die in der Chemie eine große Rolle spielen. Das war vor 30 Jahren sicherlich anders.
Chemieunternehmen genießen nicht so das beste Image, obwohl ich in der Vorbereitung dann auch gelernt habe, anhand einer Umfrage, dass der Bevölkerungsanteil, der diese Firmen positiv bewertet, seit 1998 um 10% gestiegen ist. Sie sagen, da ginge noch mehr, weil man das noch besser darstellen könnte. Was ist da Ihr Plan, Ihre Idee?
Ja, wir müssen uns ganz klar sein, dass gerade im Südwesten überlegt, eine Firma wie der BASF hat hier fast 70.000 Mitarbeiter. Deutschland insgesamt hat über 600.000 Beschäftigte in der Chemie- und Pharmaindustrie. Und trotzdem hat es dieses schlechte Image. Zum Teil auch zu Recht, weil in der Vergangenheit sind sicherlich Sachen passiert, die nicht okay waren, sehr viele Unfälle. Man hat inzwischen sehr viel gelernt. Was wir jetzt im neuen Großforschungszentrum CTC, Center for Transformation of Chemistry, in Sachsen und Sachsen-Anhalt machen, wir möchten eigentlich die komplette Chemieindustrie revolutionieren, transformieren. Warum möchten wir transformieren? Bisher geht die Chemieindustrie aus von fossilen Rohstoffen. Es war früher die Steinkohle oder die Braunkohle. In den letzten Jahrzehnten war es jetzt Öl und Gas. Und in Zukunft denken wir, dass das möglich ist, das über nachwachsende Rohstoffe, aber auch über ganz starkes Recycling hinzukriegen. Das heißt, es muss eine Kreislaufwirtschaft entstehen in der Chemieindustrie. Und das ist übrigens auch was die Chemieindustrie 1:1 unterschreibt, ist im großen Interesse der Chemieindustrie. Wir werden die Chemieindustrie niemals dekarbonisieren, denn Kohlenstoff ist bei uns eben ein Teil des Produktes am Ende des Tages. Aber wir müssen eben schauen, dass wir diesen Kreislauf zusammenkriegen, dass das Produkt, das wir genutzt haben, am Schluss wieder in seinen Einzelteil zerlegt werden kann, um dann wieder neu zusammengebaut zu werden. Die Natur macht es ja ganz genau so, zum Beispiel mit Zuckern, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Das heißt, diese Transformation der Chemieindustrie, die wird kommen. Die Frage ist, kommt sie jetzt und kommt sie in Deutschland? Da haben wir eine Riesenchance, eine Zukunftsindustrie aufzubauen, nicht nur im Bereich Chemie, das Ingenieurwesen, aber auch viele Industrien, die sich darum herum aufbauen. Oder aber sie kommen in 10 Jahren und sie kommen in Asien und da haben wir ein massives Problem für unseren Wohlstand.
Sie sind beteiligt an diesem Wandel. Setzen Sie sich da einen Zeitplan oder wäre das schon falsch?
Es ist eine Generationenaufgabe. Wir müssen uns mal klar machen, dass die Chemieindustrie, so wie sie heute da ist, das ganze System über 170 Jahre gewachsen ist. Wir haben heute über 43.000 Produkte in der Europäischen Union, die im Multitonnenmaßstab hergestellt werden. Und diese Industrie hat extrem wenig Abfallmaterialien. Das Abfallprodukt des einen Prozesses ist das Ausgangsmaterial für den nächsten Prozess. Wir machen also einen kompletten Systemwechsel. Und das wird nicht an einem Institut passieren, auch nicht mit 1.000 Leuten, die wir haben. Es wird auch nicht allein in Deutschland passieren. Es ist eine Generationenaufgabe, ich sage 50 Jahre, um das hinzukriegen. Und es wird global zusammengearbeitet werden müssen.
Das heißt, Sie bringen es nicht mehr zu Ende?
Ich bin jetzt 57, wenn es gut läuft mit meinen Impfstoffen. Nein, ohne Spaß jetzt. Ich denke, wir können immer nur anschieben, Ideen geben. Und das andere, wir müssen uns hohe Ziele setzen. Ich habe gelernt, dass wenn man sich hohe Ziele setzt, zum Beispiel in unserem Fachgebiet, als es darum ging, das humane Genom zu sequenzieren. 1990 als Doktorand dachte ich, das wird niemals funktionieren. Und 10 Jahre später haben wir es geschafft gehabt. Ein Ziel, das wir jetzt verfolgen in unserem Zentrum, ist zu sagen, lass uns mal überlegen, könnten wir grundsätzlich ein komplett rezyklierbares Auto bauen? Weil ein Auto ist ganz viel Chemie. Batterien, Schmierstoffe, Lacke, Klebstoffe, all das. Das sind die Art von Projekten, die wir angehen müssen, auch wenn wir das nicht komplett schaffen. Aber müssen wir auf diese Ziele hinarbeiten. Denn ich glaube, nur mit großen Ideen können wir Leute begeistern, an diesen Sachen zu arbeiten. Und ich glaube, die Chemieindustrie, wenn zeigen kann, dass wir den CO2-Ausstoß massiv runterfahren können, dass wir die Prozesse deutlich energieärmer gestalten können, dass wir keine Abfallstoffe mehr produzieren, kein Plastik, das ins Meer geht, sondern abbaubare Produkte schaffen. Ich glaube, da müssen wir hingehen und damit können wir auch Leute begeistern. Und meine Hoffnung ist, dass, wenn wir das den Leuten zeigen können, dass die Chemie eben nicht das Problem ist, sondern eine Lösung sein kann in Zukunft. Das muss kommuniziert und das müssen wir auch schaffen.
Schlussrunde in SWR1, Leute, mit dem Chemiker Peter Seeberger. Annette Müller, SWR1-Hörerin, hat geschrieben und meint, während der Corona-Zeit haben viele Artemisia annua, weil wir es von dem Wirkstoff eben schon hatten, als Pflanze eingenommen, beziehungsweise als Tee. Können Sie das bestätigen und hat das eine Wirkung?
Ich wurde darauf immer wieder angesprochen, wir an dem Mechanismus forschen. Wir wissen noch, wie der Mechanismus ist. Es gibt einen Wirkstoff, der wahrscheinlich an dem Spike-Protein angreift. Da muss was passieren. Eine Fettsäule muss angebaut werden. Das wird angeblich blockiert. Und wir haben das nie in Menschen getestet. Aber es gab eine Studie in Madagaskar. Die haben das in den letzten Jahren in Menschen getestet gehabt und haben dort sehr, sehr positive Berichte gebracht. Also nicht meine Forschung, sondern Forschung von Kolleginnen und Kollegen. Scheint was dran zu sein, aber zum Zeitpunkt der Pandemie damals gab es eben keine belastbaren Daten. Ich muss dazu sagen, der Verkauf dieser Tees ist in Deutschland eigentlich nicht erlaubt. Das heißt, die Leute, die es gemacht haben, haben das auf eigenes Risiko gemacht und eigentlich auch im Verstoß gegen das, was das Gesetz hergibt. Aber ich denke, wir haben ja ein freies Land, obliegt daneben selbst, ob er es tun oder nicht tun möchte.
Dann haben wir einen Hörer oder eine Hörerin, nennt sich Tiger aus Waiblingen und sie hat in dieser Formulierung die Frage gestellt, wie viele Max-Planck-Affen mussten leiden für die Experimente an neuen Medikamenten? Ich würde es mal ein bisschen freundlicher formulieren. Tierversuche, um neue Medikamente zu entwickeln, gehören die bei Ihnen selbstverständlich dazu?
Tierversuche gehören dazu. Keine Versuche mit Affen, muss ich dazu sagen. Wir arbeiten typischerweise mit Mäusen. Dann später mit Schweinen, wenn es um Lungenkeime geht. Ohne Tierversuche geht es nicht. Der nächste Schritt ist dann, in Menschen zu gehen, in die Klinik. Das haben wir auch geschafft mit unseren Impfstoffen. Und wie gesagt, die Alternative wäre, unsere eigenen Kinder zu nehmen. Ich glaube, das ist keine Alternative. Ich mache die Tierversuche nicht gerne, aber wir müssen die machen. Ist auch vorgeschrieben und auch gut so. Aber es ist in Deutschland extrem stark reguliert. Richtig auch so. Und ich denke, man macht wirklich nur das, was absolut gemacht werden muss.
Markus Müller aus Ludwigsburg hat sich gemeldet. Gratulation an die grandiosen Erfolge des Professors. Das geht auf Ihr Konto. Ich selber war untalentiert in anorganischer Chemie, schreibt er. Wenn man Lego-Chemie spielt, kann man bitte dann auch das CO2 chemisch so umbauen, dass der Klimaeffekt nicht mehr schädlich stattfindet? Also bei CO2 ein Element hinausbauen oder ein Atom hinzubauen oder ein Atom wegbauen, würde mich und viele andere Kolleginnen und Kollegen sehr interessieren.
Ja, der Hörer bringt was auf, was wirklich wichtig ist. Wenn wir es wirklich schaffen, aus den fossilen Rohstoffen rauszugehen, das ist unser Ziel, ich habe es vorhin gesagt, dann ist ultimativ der limitierende Faktor Kohlenstoff. Das heißt, irgendwann müssen wir CO2 aus der Atmosphäre nutzen und daraus unsere Materialien machen. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung chemisch, die wir noch nicht gelöst haben. Ich nicht, auch andere nicht, aber das sind Dinge, die jetzt angegangen werden müssen. Und ultimativ muss es dazu kommen, dass wir das CO2 aus der Atmosphäre als Grundstoff nutzen, um daraus Materialien zu bauen.
Ist das ein Thema für Sie in den nächsten Jahren?
Absolut, da sind wir schon dabei. Wollen wir wahrscheinlich nicht die nächsten 2 Jahre lösen jetzt, aber langfristig ja.
Manfred Silberzahn aus Boxberg, der ist so ein bisschen auf Ursachenforschung, hat die Frage, gab es die Krankenhauskeime auch schon gehäuft, solange Wasserstoffperoxid zur Desinfektion eingesetzt wurde?
Ja, ich denke, die Krankenhauskeime gab es auch damals schon. Das Thema Desinfektion ist ein wichtiges Thema. Das andere Thema ist, wer geht ins Krankenhaus? In Holland zum Beispiel werden Leute, bevor sie eingewiesen werden, sehr genau angesehen und Leute mit Keimen kommen dann eben nicht in die gleichen Stationen wie Menschen mit Keimen. Das ist sehr erfolgreich in Holland, gibt es auch Argumente dagegen, aber Desinfektion ist ein wichtiges Thema und ich denke, man muss ganzheitlich rangehen an die Dinge, Screening, Desinfektion, aber eben auch Impfstoffe.
Christoph Koch, SWR1-Hörer aus Oppenau, der liefert einen neuen Eintrag in mein Chemie-Vokabelheft. Wie gut funktionieren bei Krankenhauskeimen und bei anderen Infektionen die Flavonoide? Da bitte ich um Aufklärung.
Das sind Naturstoffe, die in gewissen Pflanzen und anderen Dingen vorkommen. Natürlich haben die Menschen über die letzten paar tausend Jahre Pflanzen gefunden, die aktiv sind. Das Artemisinin kommt aus Beifuß, was die Chinesen vor 1200 Jahren beschrieben hatten, gegen fiebrige Erkrankungen. Flavonoide sind eben auch Naturstoffe, die eingesetzt werden. Ich würde mich nicht alleine darauf verlassen. In diesen Fällen kann man jetzt auch nicht generell so sagen. Ich denke, gesunde Lebensweise, Nutzen von natürlichen Medikamenten kann durchaus einen Sinn haben. Am Ende des Tages bei Krankenhauskeimen ist es dann doch typischerweise das Antibiotikum, das eingesetzt wird.
Und ein gutes Beispiel dafür, wie faszinierend die Chemie sein kann, das liefert Lothar. Er schreibt, Biochemie gehörte viel früher und viel mehr in jedes deutsche Schuljahr. Ich war früher immer froh, wenn das Chemiejahr mit einer 4 rum war. Heute mit 60 ist es eines meiner Hobbys, mit derartigen Podcasts oder mir derartige Podcasts anzuhören. Es ist so verdammt interessant. Meine Körperreaktionen im Fitnessstudio, meine Hormone zählt er auf, meine Synapsen im Gehirn und. So wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Ich meine, das gibt doch Ihnen eine Bestätigung, dass das die Arbeit, die Sie tätigen, hier auch zu sitzen, um es verständlich zu machen, anscheinend ankommt.
Das ist super. Ich denke aber lieber spät wie gar nicht. Aber es muss Ziel natürlich sein, dass wir idealerweise auch jüngere Menschen besser ansprechen. Und ich denke, da hat die Schule die Aufgabe, wirklich auch klar zu machen, was bedeutet das eigentlich? Warum brauchen wir Chemie? Warum brauchen wir Biochemie? Und je besser wir das hinkriegen, desto mehr Leute können wir es für das Fach auch begeistern.
Peter Seeberger, danke, dass Sie hier waren und weiterhin viel Erfolg für Ihre tolle Forschungsarbeit.
Herzlichen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.